vernichteten. Gallo, wie es war. Naja, von mir. Abi, sorry. Abi hat Durchbohrte. Ja, auch. Natsia, das Fischziel. Sajikritena, indem er den Bogen ausstattete. Danusha, auch mit jenem Bogen. Adigata, gewann. Cha, auch. Krishna, Draupadi. Es ist meistens so, dass der Name einer Frau den letzten Vokal immer lang hat. Also Krishna wäre ja der Name Shri Krishnas, der höchsten Persönlichkeit Gottes. Aber Krishna mit langer A ist der Name Draupadis. Fast alle Frauennamen enden mit einem langen Vokal in Sanskrit. Zum Beispiel auch Radha. Übersetzung. Nur durch seine barmherzige Stärke vermochte ich, all die lüsternen Prinzen zu besiegen, die sich zur Bräutigamswahl im Palast König Drupadas eingefunden hatten. Mit meinem Pfeil und Bogen konnte ich das Fischziel durchbohren und so die Hand Drupadis. Mit meinem Pfeil und Bogen konnte ich das Fischziel durchbohren. Draupadi war die überaus schöne Tochter König Drupadas. Und als sie ein junges Mädchen war, begehrten fast alle Prinzen ihre Hand. Doch Maharaj Drupada beschloss, seine Tochter nur Arjuna zur Frau zu geben und ersann deshalb eine besondere Methode, um diesen Plan zu verwirklichen. An der Innenseite des Palastes wurde ein Fisch und darunter ein Rad aufgehängt. Die Bedingung lautete, jemand aus dem Königsstand müsse die Augen des Fisches durch das Rad bohren, ohne zum Ziel hinaufzusehen. Auf dem Boden stand ein Gefäß mit Wasser, in dem sich das Ziel und das Rad spiegelten. Und man musste zielen, indem man auf das bewegte Wasser im Gefäß sah. Maharaj Drupada wusste sehr wohl, dass nur Arjuna oder Avakarna erfolgreich sein würden. Er wollte jedoch nur Arjuna, seine Tochter, zur Frau geben. Als dann Drishtadyumna, Draupadis Bruder, seiner erwachsenen Schwester die versammelten Prinzen vorstellte, war auch Karna unter ihnen. Doch Draupadi schloss Karna klug als Nebenbuhler Arjunas aus, indem sie durch ihren Bruder Drishtadyumna verkünden ließ, sie könne niemanden annehmen, der geringer sei als ein Kshatriya. Die Vaishyas und Shudras sind weniger bedeutsam als die Kshatriyas. Und Karna war der Sohn eines Zimmermannes, das heißt eines. Ich muss das so sagen, ich habe es falsch hier vorgelesen. Und Karna war als Sohn eines Zimmermannes, das heißt eines Shudra, bekannt. Unter diesem Vorwand schied Draupadi Karna also aus. Als Arjuna in der Verkleidung eines armen Brahmana das schwer zu treffende Ziel durchbohrte, war jeder erstaunt. Und alle, besonders Karna, boten ihm einen harten Kampf. Doch gewöhnlich war, wie gewöhnlich, war er durch die Gnade Shri Krishnas fähig, aus dem Kampf mit den Prinzen, plural, siegreich hervorzugehen und so die begehrte Hand Krishnas, Draupadis, zu gewinnen. Arjun erinnerte sich in der Abwesenheit des Herrn, durch dessen Kraft allein er so stark gewesen war, voll Trauer an das Ereignis. Namaram Vishnu,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
Chaitanya-manobhistam stapitam yena bhutale svayam rupa yadamayam sadati svapadantam. Hier ist ein weiterer Vorfall, den Arjuna erinnert und der ihm zeigt, wie es war, als er von der Kraft der höchsten Persönlichkeit Gottes ermächtigt worden war. Es war tatsächlich nicht eine einfache Aufgabe. König Drupada hatte einst eine Demütigung empfangen von Duryodhana. Ja, oh, das war ein langer Schrei, wenn ich jetzt so zurückgehen soll. Eschi, so, ihr müsst das Ganze hören, dann seht ihr eines der tragischen Ereignissen von politischer Entzweiung. Drupada war ein König. Und er hatte einen Freund namens Dronacharya, mit dem zusammen er vedische Wissenschaft lernte. Doch dann bekam Drupada, der bis dahin anhin nur ein Prinz gewesen war, das Königreich seines Vaters vererbt und sagte, aufgeblasen zu seinen ehemaligen Lernkollegen, wie man es in Norddeutsch sagen würde, also dem Brahmana Dronacharya. Ich glaube, unsere Freundschaft war eine Sache der Vergangenheit. Ich bin jetzt König und wie kann ich mit so einem armen Bettler wie dir zusammenleben? Dronacharya wurde also mehr oder weniger die Freundschaft gekündigt von dem stolz gewordenen Drupada. So, Dronacharya ging dann in ein anderes Königreich, wo er die Pandavas und die Kauravas, die Prinzen, instruierte. Er wurde der Guru von Arjuna, von Yudhishthira, Bhima, Nakula und Sahadeva, den fünf Zwillingen, aber auch der Guru von dem heimtückischen Duryodhana und seinen 99 Brüdern. Nachdem er sie alle ausgebildet hatte, kam die Zeit, wo sie ihm eine Guru-Dakshin geben sollten. Wir kennen das auch in unserer Bewegung. Wenn die Einweihung kommt, dann gibt der Schüler eine kleine Guru-Dakshin, eine Spende, so klein oder so groß, wie er es kann. Es ist wichtig, dass ihr das wisst, bei Erst- und Zweiteinweihung, das ist die Tradition. So, die Pandavas, Pandava-Prinzen und die Kuru-Prinzen kamen zu Dronacharya, ihrem Guru, der sie unterrichtet hatte in der militärischen Wissenschaft und sagten, was können wir dir als Guru Dakshin geben? Ach, sagte Duryodhana, das war Dronacharya, ganz einfach, ich möchte, dass ihr meinen alten Freund Drupada, den hochmütig gewordenen König, der mir seine Freundschaft kündigte, nur weil er ein Königreich bekam, dass sie ihn gefangen nehmt. Ich möchte eine Genugtuung erfahren. Und so kamen dann Arjuna und kamen dann die Pandavas und die Kauravas in das Königreich Drupadas einmarschiert und nachdem sie einen kurzen Krieg geführt hatten, führten sie König Drupada gefesselt vor Dronacharya. Und Dronacharya schaute ihn nur fröhlich lächelnd an und sagte, siehst du, ja, du stolz gewordener Arroganzler, das ist, was geschieht, wenn man Dronacharya die Freundschaft kündigt. ich lasse dir das Leben. Ich werde die Hälfte deines Königreiches nehmen. Und so gab es eine Trennung sozusagen, eine Zweiteilung des Königreiches wurde eingerichtet. Das wäre gleich sehr brisant, das Thema, also das muss man gehört haben. So, und Dronacharya regierte die Hälfte von Drupa, das alten Staat. Diese Demütigung war zu viel für König Drupada. Und so begann er Tag und Nacht darüber nachzusinnen, wie er sich rächen konnte bei dem Brahmana Dronacharya. Und als Folge, in der Folge, suchte er zwei Brahmanas aus, von denen er einen bestechen konnte, ein fürchterliches Yajna zu machen. Das Yajna war so, aus den Flammen würde der Tod Drishta Dronacharyas hervorgeboren werden. So, in diesem Yajna kam zuerst aus den Flammen heraus ein wunderschönes Mädchen, was die Glücksgöttin selber war, nämlich Krishna oder Draupadi. Und als zweites kam eine rotblühende Persönlichkeit hervor, der mit Rüstung geboren war und Schwerter kreisen ließ, zwei Schwerter. Das war Drishta Yumna, der einst in der Zukunft den Dronacharya, den, was weiß ich ja, Dronacharya köpfen würde mit einem seiner Schwerter. So, Arjuna, oder es war Krishnas Plan, sagen wir mal so, dass diese Draupadi, die Glücksgöttin selber, niemand anderes heiraten würde als die fünf Pandavas. Und so wurde dann das arrangiert, was wir heute, von dem wir heute gelesen haben. Der Vater von Draupadi, nämlich Draupada, der beschlossen hatte, seine Tochter nur mit Arjuna zu verheiraten, der eine sehr versteckte Geschichte, eine sehr interessante Geschichte. Der ließ eine riesen Versammlungshalle bauen, größer noch als die, als vielleicht 10 Waldbühnen. Es waren riesen Sitzangelegenheiten da, eine Arena, die ohne weiteres die ganzen Könige der Welt beherbergen konnte. Nur die Pandavas lebten in der Verbannung. Und Drupada hoffte, dadurch, dass er ganz groß die Svayamvara Drupadis ausrufen lassen würde, seiner Tochter, dass die Pandavas davon Kunde bekommen würden und sich um die Hand der Prinzessin bemühen würden. Doch niemand wusste, wo die Pandavas waren zu der damaligen Zeit. Sie lebten im Wald, unerkannt. Die Pandavas erfuhren jedoch von der Svayamvara. Und was sie taten war, sie gingen in ihrer Verkleidung als Brahmanas. Sie sahen aus wie Mahadev. Praktisch hochgewachsen. Von einem stattlichen Äußeren und ging zu dieser Versammlungshalle. Es wird beschrieben im Mahabharata, wie die Versammlungshalle aussah. Das war wirklich ein riesen Konstrukt, eine Architektur, wie wir sie heute nicht mehr finden. Es war musikalische Kapellen, spielten in verschiedenen Teilen der Versammlungshalle, weil die so groß war, dass nicht eine ausreichte. Und um sie herum waren die Paläste gebaut, eben nur für eine Hochzeit. Für die ersten Könige mussten ja irgendwo untergebracht werden, in würdiger Weise. Drupadi war also unglaublich vermögend, wie wir aus den Beschreibungen sehen können. Schließlich dann rief er begrüßte Tristan Jungner die einzelnen Mitglieder der Versammlung und sagte, wie die Bedingungen für die Svayambara laufen würden, für die Brautauswahl laufen würden. Die Prinzen müssten, also Draupadi, die gewinnen wollten als ihre Frau, mussten einen Bogen spannen und mit dem Bogen dann dieses versteckte Ziel anvisieren. Wir haben davon vorhin gelesen. So, die Pandavas war noch immer nicht da. Draupadi, da war sehr unruhig. Seine Augen gingen immer wieder scharf durch alle Reihen der Prinzen hindurch, die da saßen. Es waren die Besten der Welt, praktisch gekommen waren. Denn Draupadi war wirklich außergewöhnlich schön und man wusste, sie war aus den Flammen geboren worden. Es war nicht irgendein gewöhnliches Mädchen, sondern sie hatte etwas Mystisches an sich und war halt überirdisch schön und sehr intelligent und so weiter. So, dafür ist anscheinend die Pater, was sind ich da? So, die Prinzen wurden also aufgerufen, ihre Fertigkeit zu zeigen und gingen zunächst einmal an den Bogen. Einer nach dem anderen, selbst Salva, der nun wirklich sehr powerful war, konnte den Bogen nicht spannen. Seitdem, wir sprechen gerade von Salva, er konnte den Bogen nicht spannen. Er war ein sehr starker Bogen, mit anderen Worten. Was ihm geschah war, sie hat es fast so rübergetan, die Seele. Da sprang das blöde Ding wieder zurück und so kann man nicht sagen. Da sprang der Bogen, der einen göttlichen Ursprung hatte, wieder zurück und die Prinzen wurden einfach auf den Boden geschleudert. Einer nach dem anderen landete neben dem Bogen mit erschlagenen Nasenbeinen oder Schlüsselbeinen. Schließlich trat ein Soldat aus der Menge hervor, ein Krieger aus der Menge hervor, und ging auf den Bogen zu. Und als er den Bogen nahm, waren alle ruhig. Denn sie wussten, es ist der machtvolle Kana, der angetreten war. So, und die sagte, das ist der Sünder, sag mal schnell, das geht nicht, der kann hier nicht. Und durch der Jungfrau wusste schon so. Also, versammelte Prinzen, es wurde ein Detail noch nicht erwähnt. Nur Kshatriyas dürfen sich bemühen und diejenigen, die über den Kshatriyas stehen, aber nicht solche, die unter den Kshatriyas stehen. Hier geht der Sohn eines Zimmermannes und will sich bewähren. Er ist nicht fit, er ist nicht geeignet. Er musste die Arena verlassen. Kana hätte den Bogen gespannt und hätte auch das Ziel getroffen. Er konnte, das war schon bekannt gewesen, er konnte all das tun, was Arjuna tat. Es gab, anyways, ich will nicht zu weit ausholen. Dann plötzlich trat ein unscheinbarer Brahmana auf. Als er aufkam, war er getuschelt zu dir. Was soll denn Brahmana hier? Der soll man mit seinem Yagya das Gi in das Feuer lassen. Aber nicht versuchen, einen Bogen zu spannen, der so powerful ist, dass die machtvollsten Edlen es nicht geschafft haben. So, diese Person trat einfach an den Bogen, an den Dings heran, an die Schüssel heran, über der dann in langer Ferne, das war ein Dach, das war mindestens 200 Meter hoch, das waren also nicht irgendwelche solche modernen Knickelgebäude, sondern ein richtiges Gebäude. Dann schauten alle Denn nahm den Bogen mit absoluter Leichtigkeit und Expertise, dieser Brahmana. Einige dachten schon in der Versammlung, das ist kein gewöhnlicher Brahmana, der hat so breite Schultern. Und seht da, jetzt ist der Schall ein bisschen verrutscht, da sieht man doch die Striemen an der Schulter. Der hat doch Bogen darüber getragen. Woher sonst kämen die Striemen an der Schulter? Dann nahm er mit einer Leichtigkeit den Bogen, guckte kurz rein ins Wasser, guckte da schon gelangweilt weg und schoss den Pfeil, der natürlich sofort das Ziel traf. Und alle jubelten und riefen begeistert aus. Alle außer 50% der Halle. Die anderen liefen mit großer Dexterosität. Wie sagt man das so in Deutsch? Mit großer Geschwindigkeit auf den Krieger zu, um sich an ihn zu decken. Das geht nicht! Das ist Schummel! Und wie kann ein Brahmana Draupadi heiraten, frage ich euch. Und was ist das überhaupt für ein Brahmana, der Bogen spannen kann? Der hat wahrscheinlich gar nicht die Schriften studiert. Das ist ein Falscher, der hat nur heimlich Bogenspiele gemacht. Das können wir unter keinen Umständen. Und sie griffen ihre Waffen und griffen plötzlich Arjuna an. Nun, als sie angriffen, kam plötzlich ein zweiter Brahmana dazwischen. Das war nur ganz klein, es war ja eine riesige Arena. Ein zweiter Brahmana dazwischen. Und er lief kurz nach draußen, plötzlich war er nicht mehr da. Plötzlich kam er zurück mit einem riesen Baum unter dem Arm. Und mit diesem riesen Baum fängt er an, einfach die ganzen Heere so wegzufegen und zu verprügeln. Und es gab mehrere schwere Frakturen, also Beinbrüche und so weiter. Und Arjuna schoss, der andere Brahmana, habe ich es schon verraten, schoss also mit dem Pfeil die ganzen besten Krieger in die Flucht. So, Krishna und Balaram waren auch zugegen auf dieser Swayamvara. Balaram blickte Krishna an mit einem fragenden Blick, wer sind die beiden? Und Krishna lächelte nur. Und er wusste, Balaram, dass das Arjuna war, der aus der Verbannung kurz hervorgekommen war, um zu heiraten. Und Krishna sagte, lass uns mal hingehen, wo diese Brahmanas wohnen. So, Arjuna führt nach einem kurzen Handgemenge, also den Draupadi, zu der Hütte eines Töpfers, wo die anderen Pandavas lebten in der Verkleidung von Brahmanas. Die waren da ja eingetroffen. Und die fünf Pandavas kamen dann zurück. Arjuna und Bhima kamen zurück mit Draupadi, die scheu feuchte mit demütig gesenktem Haupt. Arjuna sagte zu Krishna, lief rein in die Hütte, Mutter, Kunti, wir haben etwas vom Betteln zurückgebracht. So, die Gewohnheit war, dass immer irgendeiner der fünf Pandavas-Brüder, wenn sie in der Verbannung lebten, vom Betteln zurückbrachte, wurde zwischen ihnen geteilt, brüderlich. Und Kunti rief also, sie war irgendwas beschäftigt, sie rief also raus aus der Tür, was immer es ist für euch beide, für euch gleichzeitig bestimmt, für euch fünf gleichzeitig bestimmt. So wurde also, Arjuna kam da rein und sagte, Mutter, weißt du, was du da eben gesagt hast? Eine Frau soll mit fünf Ehemännern verheiratet werden, denn ich habe diesmal nicht einfach einen Kohlkopf zurückgebracht oder andere Nahrungsmittel, sondern eine Frau. Ja, sagte Königin Kunti, was immer ich gesagt habe, muss erfüllt, in Erfüllung gehen. Ich kann es nicht zurücknehmen. So, es gab dann später eine Diskussion darüber, wie das zu machen sei. Und es ist auch eine interessante Sache. Krishna erschien persönlich und sagte, wie das zu machen sei. Sie sagte, es ist die Glücksgöttin, die es für euch alle gleichzeitig bestimmt hat. Und so weiter. So, das ist ein interessanter Punkt. Warte mal. König Drupadi da nun wollte natürlich wissen, wer war dieser Brahmana. Er wusste es ja immer noch nicht ganz sicher. Und was er tat war, er schickte Spione, die den Brahmana feuchten, die mit Drupadi, seiner Tochter, in diese Töpferei gingen. So, sie in der Nacht legten sich jetzt die fünf Pandavas hin und Drupadi legte sich zu deren Fußende hin und Kunti zu deren Kopfende. Und der Spion sah das alles. Er sah, unsere Prinzessin liegt da zu Füßen von den Brahmanas auf dem nackten Boden. Drupadi war total in Ekstase die ganze Zeit über. Das war genau nach ihrem. Sie wusste auch noch nicht genau, ob das Arjuna war, aber sie dachte, es kann eigentlich nur Arjuna sein, der so eine Heldentat verbringt. Und das muss Bhima gewesen sein, der die ganze Heere einfach mit einem riesen Baum in die Flucht gejagt hatte. So, der Spion war also draußen und die fing gerade an einzuschlafen, dachte er, als plötzlich die anfangen miteinander zu sprechen, die Pandavas. Und es ging um Waffen, um Kriegskunst, um Strategien, um bestandene Kämpfe. Und so kletzte der Spion schließlich zu Drupada zurück und sagte, also, mein lieber Drupada, Brahmanas sind das auf keinen Fall. Die haben die ganze Nacht gesprochen über Kriegskunst, die haben gar nicht geschlafen. Das sind Krieger der nobelsten Kriegerkaste. Anyway, später gab es eine interessante Diskussion. Narada Muni erschien nämlich und erzählte Yudhishthira eine Geschichte, um ihn zu warnen. Und diese Geschichte möchte ich heute auch erzählen. Diese Geschichte handelt von zwei Dämonen, actually. Die galten als unbezwingbar. Sie aßen aus einem Teller, sie schliefen in einem Bett, sie teilten sich alles, was sie hatten. Sie waren die allerbesten Freunde. Und es hieß, solange sie in dieser Haltung zusammenblieben, als die allerbesten Freunde, waren sie unbesiegbar. So, diese Dämonen waren aber so scheußlich, dass sie bald die ganze Welt terrorisierten. Sie verfolgten die Brahmanas, indem sie zum Beispiel den Körper von einem Tiger annahmen. Der eine sprang sie einfach auf die Brahmanas und rissen denen das Herz raus. Bald gab es kein einziges Yajna mehr aufgrund dieser religiösen Verfolgung mit ungewöhnlichen Mitteln. Diese Dämonen machten eine wirkliche Terrorregion über den Planeten Erde. Nun, die Devatas überlegten sich, wie können sie diese beiden Dämonen, die unbezwingbar waren, solange sie Freunde waren, bezwingen. Und Brahma hatte die Idee, er schuf ein wunderschönes Mädchen namens Trilochana. Und setzte in jeden einzelnen Körperteil all die Perfektion fraulicher Schönheit oder weiblicher Schönheit, weiblicher Charme. Und eines Tages, als die beiden wieder mal sich ausruhten irgendwo im Wald, sie waren ein bisschen angesäuselt, kam Trilochana auf die Lichtung. Und sie sahen die Frau gleichzeitig. so eine schöne Frau. Das sieht nach Göttos aus. Und sie gingen dann auf sie zu, und da merken sie, wir gehen ja beide auf sie zu, einer geht nur. Und so sagte der eine zum anderen, ich bin geeignet, ihr Mann zu werden. Nein, sagte der andere. Ich bin ihr Mann. Ach du, du siehst wie der Auswurf eines Hundes aus. Schau dich dir nur an, die Beine. Nichts an Schönheit hast du aufzubieten. Die wird dich bestimmt nicht nehmen dagegen. Meine Muskulatur ist gut ausgebildet. Ich sehe entsprechende Außenform schön gebildet und so weiter. Und so fingen die beiden sich an zu streiten. Genau das, was intendiert worden war, aufgrund einer Frau. Und hieben mit Keulen aufeinander aus, bis sie sich schließlich das Gehirn aus dem Schädel schlugen. Und beide verstarben. So, das ist die Geschichte, die Narada Muni Yudhishthira erzählte. Aufgrund einer Frau kann es sein, dass sich Freunde zerstreiten. Deswegen müsst ihr unbedingt eine Regelung schaffen, nach der dies nicht möglich ist. Und nach langem Nachsinn kam Yudhishthira auf folgende Idee. Dass Draupadi jeweils für ein Jahr genau mit einem der Pandavas zusammenlebte, der Pandava-Brüder, und wenn jetzt irgendeiner der Pandavas reinkommen würde, während der andere Bruder mit Draupadi vertraulich zusammen war, so müsse er für ein Jahr in die Verbannung. So grenzten sie das also genau ab, die Bereiche. Nicht? Sie hatten getrennte Paläste so und so, das war nicht die Sache. Hausämter wissen das auch, sie müssen manchmal getrennte Lebenswohnungen haben, das ist wichtig. Das war nicht das Problem. Aber sie mussten auch, durften auch nicht dabei sein, während der andere mit Draupadi vertraulich zusammen war. Um auf alle Fälle niemals Teilung unter den beiden, unter den Pandavas hervorzubringen. Und das wurde dann gemacht. Das wurde so bestimmt. Arjuna kam als erster und es war eine ganz kleine Sache. Er brauchte eine Information von Yudhishthira. Yudhishthira saß gerade und sprach mit Draupadi und Arjuna rein wusste. Sorry, ich wollte ja nicht stören und wollte gerade rausgehen. Aber das waren Männer mit Prinzipien. Er sagte, oh ja, ich denke, ich muss für ein Jahr auf Pilgerreise gehen. Es war dann aber auch gut. In der Zeit erwarb Arjuna die Fähigkeiten von allen Astras, allen göttlichen Waffen, die er später in der Schlacht von Kurukshetra einsetzen sollte. So, yes, das sind einige der Geschichten, die um Draupada und Draupadi sind. Wir werden jetzt bald eine Ausgabe des Mahabharatas in der ISKCON Pforz haben. Miteinander Maharaj hat da einiges übersetzt und ich denke, wir können abends in unserem Tempel manchmal Mahabharata-Abende machen, wo wir einfach aus dem Mahabharata leben, weil in diesen Geschichten kann man so viel lernen fürs Leben. Und das fasziniert auch den Geist und ist auch üblich in unserer Tradition, dass man abends in den Mahabharata-Geschichten vertieft ist. Aus folgendem Grunde. Arjuna oder die fünf Pandavas waren Duryodhana und seinem Vater, dem blinden Dhritarashtra, genau. Ein Dorn im Auge. Denn Dhritarashtra, der die Königsgewalt innehatte über dieses große Königreich, der Pandavas wollte seinen Söhnen und nicht den, nämlich den Kurus und nicht den Pandavas den Königsthron übergeben. So, dann mussten irgendwie die Pandavas weggeschafft werden. Sie waren die rechtmäßigen Erben dieses Königsthrones. Und das wurde schließlich getan, da wurde ein heimtückischer Plan ersonnen, in dem für die Pandavas, Pandava-Prinzen, ein Haus gebaut wurde, aus leicht entzündbaren Materialien, wie Lack, Holz. Diese Wände dieses Palastes waren innerlich voll mit Ghee und Ziegenfett, und all Stroh und so weiter. Und in diesen Palast hinein, der als eine Art Sommerresidenz ausgegeben wurde, wurden die Pandavas einfach eingeladen. So, die Pandavas gingen in den Palast hinein. Auf dem Wege dahin trafen sie Vidura, der in der Stadt war. Und er sagte, hütet euch vor einer Waffe, die tödlicher ist als Stahl, aber weicher als die Luft. Was kann das für eine Waffe sein? Feuer. So, Yudhishthira hörte diesen Rat und konnte sofort verstehen, es ging um einen Feueranschlag. Also, ging, als er den Palast sah, der sehr interessant gebaut war, dann machte er eine Probe und stellte fest, das war alles aus leicht entzündbarem Material. Sind die Pandavas dann schließlich, sie sind da reingekommen und neben ihnen wohnte ein Minister, der zu einem bestimmten günstigen Zeitpunkt diesen Palast in Flammen setzen sollte. Kuloma hieß der. Und die Pandavas wussten, er wird es nach einem Monat tun, wenn sich alles die Bogen geglättet hätten, wenn sie da so richtig eingezogen waren. Und erkundeten jeden Tag, machten sie weit ausgedehnte Spaziergänge in der Gegend, ständig bewacht von den Spionen von Duryodhana, der ihn nach dem Leben trachtete. Und was sie aber auch taten ist, sie nahm einen Handwerker, den Dura ihn schickte, in ihre Dienste, der jede Nacht, wenn alle schliefen, ein Tunnel grub, aus dem die Pandava später entkommen wollten. Dieser Tunnel führte von der Versammlungshalle unterirdisch als Freie. So, als der Tunnel fertig war, lud Yudhishthira ein zu einem Riesenfest. Die ganze Stadt kam, um an diesem Fest teilzunehmen. Und darunter war auch eine eingeborene Frau mit fünf Trotteln als Söhne. Nicht eine niedrig geborene Nischala-Frau, nur fünf Söhne. So, als das Festival vorbei war und alle nach Hause gegangen waren, lag die Frau mit ihren fünf Söhnen betrunken in einer Ecke des Palastes, konnte sich nicht mehr bewegen. Und dann dachte, das war der Zeitpunkt, der festgelegt wurde, da hat Yudhishthira den Palast in Flammen gelegt und auch den Nebenpalast von Puloma, wo der Minister vollgefressen und vollgetrunken da lag. Und dann sind sie durch die Tunnel entkommen an die Freiheit. Am nächsten Morgen wurden die Asche des Palastes durchgekämmt und es wurden die Überbleibsel von Puloma und von einer Frau mit fünf Kindern entdeckt. Und die Nachricht kam dann durch Dhritarashtra und dessen Sohn Duryodhana, dass die fünf Pandavas umgekommen waren in den Flammen. Man hatte die sterblichen Überreste gesehen. Und Dhritarashtra und Duryodhana weinten falsche Tränen. Ach, die Besten der Sippe der Könige sind untergegangen. So, der Grund, weswegen sich Yudhishthira entschloss, das so zu machen, war folgender. Wenn Duryodhana, der militärisch in der Übermacht war, nicht die Sicherheit hätte, dass die Pandavas tot waren, dann hätte er immer wieder Mordanschläge gemacht. Jetzt aber hatten die Pandavas erst einmal ihre Ruhe und konnten reisen und dabei Alliierte finden, Verbündete finden, die sie dann später auf ihre Seite zogen würden, wenn es zum großen Konflikt gehen würde zwischen den Pandavas und den Kauravas. So musste dann aber erstmal die Pandavas in Verborgenen leben, um verschiedene Alliierten zu finden, Bündnisgenossen zu finden, und sind dann für einige Zeit im Wald gewesen als Brahmanas. Später dann, als die Draupadi heirateten, da wurden die, dann kamen sie aus der Heirat heraus, aus dem Verborgenen heraus, denn jetzt hatten sie den König Draupada als ihren Alliierten, der war in der Hochzeit mit ihm verbunden, und einige andere auch noch. So mussten sich diese großen Devotis auf diesem Wege langsam etablieren, um schließlich in Krishnas Plan eingesetzt zu werden, nämlich die dämonischen Zeitgenossen vom Angesicht der Erde zu verlieren. Stellt euch das mal vor. Politik ist sehr heavy, ja. Und auch ein Devoti ist manchmal drin, mittendrin, wie die Pandavas. Yudhishthira musste wirklich sehr genau seine Schritte überlegen, um daraus hervorzugehen. Ja, ich will damit jetzt nicht sagen, die Devotis sollten Politik machen. Also das ist nicht, diese Politik ist zwischen Nicht-Gottgeweihten und Devotis. Politik zwischen Devotis ist etwas so Entsetzliches und so etwas Verabscheuenswertes, dass es nicht einmal für eine Sekunde unsere Aufmerksamkeit verdienen sollte. Also es war, die Devotis waren, die Pandavas waren hier, das waren hier nicht Gottgeweihte auf der anderen Seite, nicht die Devotis natürlich. Verstehst du jetzt mal? Arjuna heißt du nicht, oder? Arthur, sorry.
Gleich mal. Brahma hat doch Trilochana erschaffen, um die, dass sich die Dämonen zu streiten.
Ja.
Also war ihre Anwesenheit nicht als
einmaligen Auftritt auf dem Erdplaneten. Oder ich weiß gar nicht so sehr, ob das auf der Erde geschah. Diese Dämonen waren sowas wie interstellare Dämonen. Die konnten überall hinreisen. Die waren Mystiker, Zauberer und so weiter. Die hatte kurz diesen Auftritt und danach ist sie dann, ich nehme an, sie ist an den Hof von Indra gezogen und hat dort als Tänzerin ihr Geld verdient. Also ihr Auskommen gehabt. Diese Apsaras sind meistens bei Indra in der Herberge. Ich hatte sowas dunkel in Erinnerung, mache mich aber auch täuschen. Willst du sie auch treffen? Nur mal sehen von der Entfernung vielleicht. Man kann ja Wunschen und dann mal gucken. Ich meine, vielleicht ist bestimmt interessant, einfach mal Überirdische zu sehen. Aber besser, wir konzentrieren uns auf Bremen, das ist wichtig. Ja. Ja, ich denke.
Ja, du hast gesagt, dass Draupadi eine Glücksgöttin ist. Mhm. Hat denn die Glücksgöttin nicht normalerweise eine Gemeinschaft der Krishna oder Narayan?
Sie ist genau eine Erweiterung der Glücksgöttin. Die richtige Glücksgöttin hat, ist mit Narayan da. Diese, sehr schwierig, diese Erweiterung dieser erscheinen zu verschiedenen Zeiten und erscheinen zu in verschiedenen Situationen. Krishna erweitert sich auch in unzählig viele kleine Teile, erweitert sich auch in die materielle Welt. Er sagt, ich bin der Ashwatthabaum unter den Bäumen, ich bin das heilende Kraut. Also diese Erweiterungen sind nicht unbedingt gleichzusetzen mit Krishna, genauso wie die Erweiterung der Glücksgöttin. Ja, das ist wieder ein bisschen was anderes. Sie sind die Glücksgöttin, aber auch wieder nicht die Glücksgöttin, um es einfach zu sagen. Denn, ja, sie ist immer mit, die Glücksgöttin ist immer mit Krishna zusammen. In irgendeiner seiner Inkarnationen zum Beispiel, Krishna als König Prithu erscheint sie als Archie, nicht? Und so erscheint sie eigentlich immer. Ja, was am Ende da?
Also, mir geht es nicht so in den Kopf, wieso sechs Menschen irgendwie. Ich meine, Kshatriya sollen ja immer kämpfen, aber in dem Fall sechs Menschen zu opfern.
Ja, habe ich auch schon aufgehört, also, die Frage. Ja.
Ich meine, das ist ja Plan
Krishna, aber irgendwie kannst du dir das nicht so vorstellen, dass die Pandavas das so. Ich habe das schon oft gehört, warum haben die den Palast angezündet? Erstmal, ich muss sagen, Yudhishthira hatte einen offenen Abend, wie sagt man, Tag der offenen Tür gemacht in dem Palast. Jeder kam. Es war jetzt nicht, dass er sie so reingelockt hatte oder setzt euch doch hin, trinkt doch ein bisschen mehr und so. Nicht so. Am Ende der Festlichkeiten lagen die betrunken in der Ecke. Das war nicht geplant worden von Yudhishthira. Yudhishthira sah darin einfach einen Plan der Vorsehung, einen Plan Krishnas. Denn, wie gesagt, es ging in dieser Auseinandersetzung ja um eine große Sache. Ich kann es nur so erklären, nach den moralischen Kodexen von Chanakya Pandit, der heißt es folgendes: Opfere ein Mann, um ein Dorf zu retten. Opfere ein Dorf, um die Welt zu retten. Und opfere die Welt, um die Seele zu retten. Ich kann es mir nur so erklären. Aber es war jetzt nicht in Schachzucht, das ist falsch rausgekommen in der Erzählung. Also den Eindruck wollte ich nicht erwecken, dass der sie so reingetan hatte. Es hieß für Yudhishthira einfach, seine Brüder oder diese Nishada-Frau. Das war die Wahl. Und für seine Brüder war noch eine große Mission, um die Welt zu retten. Das stand noch vor. Also wir sollten alle hoffen, dass wir niemals in solche Entscheidungen kommen, vor solche Entscheidungen treten. Stell dir mal folgende Situation vor, auf der Farm, Weltkrieg 3, nur hypothetisch, ja? Du sitzt im Bunker und du hörst von der einen, du hörst, da sind noch, jetzt, es sind noch 20 Plätze im Bunker oder so, 5 oder 30, wenn man sie eng zusammenrückt. Und du hörst, da klopft jemand an der Tür, wer ist es? 30 Baryuwan, 30 Niederbayern. Und du hörst es und du rufst raus, also wir sind schon voll. Aber dann hörst du nochmal ein Klopfen, 30, der Berliner Tempel kommt, Mahadev, Bhima, Sita, Haribalaba und Arthur ist auch dabei. klopfen. Und jetzt sollst du sagen, ja, wen sollst du reinlassen? Jeder, der draußen bleibt, kriegt den subatomaren Staub ab, oder wie will man das so nennen, Nuklearstadt. Dann musst du Entscheidungen treffen, die, wo du dein Gewissen fragen musst. Vielleicht wirst du entscheiden, weil das, die Bhagavaden werden nur über Würste predigen danach und Mahadev wird die Bhagavad Gita predigen danach. Also es ist ein bisschen wichtiger, aber es ist eigentlich wichtiger. Zum Beispiel, wir können auch in so Situationen reinkommen, wo wir dann entscheiden müssen, irgendwas zu tun. Ja, das ist jetzt die letzte Frage, Jana.
Du hast gesagt, die Prinzen, die Brahmacharya ausgebildet hat, sie haben ihn gefragt, was sollen sie ihm als Gründerschüler geben?
Ja.
Soll man den Spitzermeister fragen? Oder soll man ihn geben, was man
ja. Sieh mal, hier ist es mehr so, der Dronacharya war eigentlich nicht so sehr der spirituelle Meister. Die Pandavas hatten von Vasishtha zum Beispiel gelernt und von mehreren Gurus, die sie unterrichtet hatten, in spirituellen Dingen. Von Dongya hatten sie eigentlich sehr viel gelernt. Dongya begleitete sie lange Zeit. Ja. Das war mehr so, ja, das war so der Militärguru, wenn du so willst. Ja. Der hat ihm ein Handwerk beigebracht. So viel, aber deine Frage ist, nein, wir sollten den Guru nicht fragen. Es kommt da natürlich auf unsere Beziehung drauf an. Normalerweise ist es üblich, dass man einfach ein bisschen sammelt. Als ich Sannyasa nahm, habe ich auch so gesammelt. Sehr viel kam zusammen. Ich war wirklich überrascht. Ich habe es alles gegeben. Auch Äpfel haben sie mir reingeschmissen. Alles habe ich Shivishnupad gegeben. Auch Kinderbilder. Alles. Kinderkunst. Hat sich sehr gewundert. Ich habe gesagt, das ist Tradition, dass alles, was an dem Tag gebettet wird, das wird dem Kuchen gegeben. Also auch Kinderbilder, Kinderkunst. das ist die normale, so ist es üblich, aber vielleicht hast du eine besondere Beziehung zu, eigentlich ist das, lass uns lieber in der Tradition bleiben, das ist das Sicherste, ja, einfach bettle ein bisschen, was kommt bestimmt was zusammen. Gut, dann würde ich sagen, haben wir 10 von 9, alles Gute.